Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider.
Herzlich willkommen zu Startup Insider Investments und Exits. Mein Name ist Jan Thomas und ihr wisst, jeden Morgen begrüßen wir hier die wichtigsten Expertinnen und Experten aus Deutschland, aus Österreich und aus der Schweiz. Und wir sprechen über Finanzierungsrunden und über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Und ihr wisst auch, wir haben das Format zum 1. Januar umgestellt. Seither begrüßen wir immer zwei Expertinnen und Experten auf einmal, die mit uns über Finanzierungsrunden sprechen. Heute leider nicht, denn Felix Klür sollte eigentlich hier zu Gast sein von HV Capital. Er ist aber verhindert. Deswegen so ein bisschen Reminiszenz an alte Zeiten. Matthias Ockenfels von Speedinvest ist alleine heute, alleine mit mir. Und wir haben aber trotzdem drei Themen besprochen, die es in sich haben. Richtig coole Themen. Alles weitere aber jetzt, wie gesagt, von Matthias Ockenfels von Speedinvest. Viel Spaß dabei.
Zu Gast Matthias Ockenfels, General Partner bei Speedinvest und Leiter von unserem Berliner Büro sowie Leiter unseres Marketplaces und Consumer Teams. Speedinvest ist ein Pre-Seed und Seed Fund mit paneuropäischem Fokus über 6 dedizierte Fokusteams: Fintech, Industrial Tech, SaaS, Infra, Health, Deep Tech, Marketplaces und Consumer. Wir bieten operativen Support durch unser Portfolio Success Team, haben über 250 aktive Portfoliounternehmen und über 1 Milliarde in Assets under Management. Zum Portfolio gehören Companies wie zum Beispiel GoStudent, Bitpanda, WeFox, CoachUp, Inkit oder auch Schüttflix.
Investments und Exits.
Matthias, hi, freut mich sehr.
Hallo Jan, freut mich ebenfalls.
Ein bisschen so ein nostalgischer Trip in die Vergangenheit. Zum ersten Mal in diesem Jahr, dass wir hier alleine sind.
Ja, genau. Schon fast ungewohnt für mich.
Felix lässt sich entschuldigen. Der ist aber quasi, glaube ich, in gemeinsamer Mission von euch unterwegs, ne?
Ganz genau, richtig. Der ist für unser gemeinsames Portfoliounternehmen Schüttflix unterwegs und muss deswegen kurzfristig leider verreisen und konnte heute nicht hier sein. Aber ich sag mal so, ist gut, wenn er dann sich um die wirklich wichtigen Dinge kümmert.
Ja, ich wollte den Podcast jetzt hier nicht als so unwichtig, aber nee, Quatsch.
Will ich damit auch gar nicht sagen, aber ich sag mal so, Portfolio natürlich in dem Sinne zuerst und von daher kann ich das sehr gut nachvollziehen und verstehen, wenn er mir dann heute hier die Bühne alleine überlässt oder uns beiden.
Ja, und ich finde es cool, dass du hier bist, weil du hast mir gerade im Vorgespräch gesagt, es zieht ein bisschen an, ne? Die Termine sind enger getaktet.
Ja, ganz genau. Ist schon ganz gut zu tun momentan. Hat ein bisschen auch einen saisonalen Charakter. Das ist einfach so die Zeit im Jahr ist, wo auch traditionell viel los ist. Aber wir werden es ja auch gleich sehen zu den Themen, die wir besprechen. Zumindest bei uns im Portfolio gab es dann schon auch einige ganz gute Finanzierungsrunden auch zu späteren Phasen und ich sag mal, das sind insgesamt ganz gute Zeichen, ganz gute Anzeichen, dass es wieder besser läuft.
Ich glaube, es wird ein gutes Jahr, aber wir schauen mal, ne? Wollen wir den Tag nicht vom Abend loben. Wo du euer Portfolio angesprochen hast, ich würde sagen, wir fangen fast mit eurer Firma an hier, die du mitgebracht hast, ne? Die kenne ich auch schon, apropos Nostalgie, denn wir haben bei euch auf der Marketplaces-Konferenz drüber gesprochen. Ja,
ja, genau. Du redest über Labs und zwar hatten wir, ja, das ist ein guter Punkt, hatten wir damals darüber gesprochen. Ich glaube, das war gerade zu der Zeit, wo wahrscheinlich die Runde, ehrlicherweise, die jetzt sozusagen erst offiziell announced wurde, quasi abgeschlossen wurde, beziehungsweise wo die gerade dabei waren. Das ist ganz interessant, weil sie damals ja genau in den USA gestartet sind und da einen ziemlichen Durchbruch hatten. Was macht Labs eigentlich? Vielleicht, bevor wir da tiefer einsteigen, nur nochmal als Erinnerung an alle, die vielleicht sich damals die Folge nicht angehört haben. Ansonsten lohnt es sich wahrscheinlich auch nochmal reinzuhören. Mhm. Labs ist ursprünglich mal gestartet eigentlich als eine App, die sozusagen eine Art Einwegkamera auf dem iPhone oder auf dem Smartphone simuliert. Und zwar in dem Sinne, dass man dort immer nur eine begrenzte Anzahl an Bildern machen kann oder machen konnte, die sich dann auch quasi entwickelt haben, natürlich nur im übergeordneten Sinne. Und zwar so, dass man halt erst nach einer gewissen Anzahl von Stunden, beziehungsweise ich glaube 24 Stunden, auf die Bilder, die man vorher gemacht hatte, dann zugreifen konnte und die sehen konnte. Und der Hintergrund ist, dass es halt man darüber so ein bisschen diese Einzigartigkeit und eben wiederherstellt, die eben früher mit dem Fotografieren verbunden waren und nicht diese sozusagen Massenfotografie und Überschwemmung mit Fotos sozusagen kreiert, sondern eigentlich genau das Gegenteil erzeugt und das wieder zu etwas Besonderem macht.
Mhm. Die App lässt sich hier nicht runterladen, hierzulande. Also schönen Gruß von unserer Redaktion. Die waren ganz, ganz traurig, als sie gelesen haben, Anti-Social-Media-Foto-App. Anti-Social klingt so ein bisschen, ist glaube ich so ein Triggerpunkt, wo jeder sofort sagt, das muss ich mir mal angucken. Und das ging dann aber gar nicht, ne?
Ja, ganz genau. Anti-Social finde ich eigentlich ganz gut. Das ist natürlich bewusst so als Trigger gewählt, wie du schon gesagt hast. Ich glaube, worauf die hier anspielen, ist halt, dass man eben genau das Gegenteil von Instagram eigentlich sein will, wo und eigentlich wieder zurück zu den Wurzeln will, womit Instagram ursprünglich mal gestartet ist, nämlich dass man wirklich Fotos mit seinen engsten Freunden und sozusagen Bekannten teilt, die auch wirklich, sage ich mal, ja, wichtige und Momente im Leben sozusagen widerspiegeln und halt nicht nur Bilder macht, um die sozusagen raus in den Äther zu schicken und hochzuladen, damit die ganze Welt sieht, sozusagen wie gut es einem geht und das aber eigentlich so sehr anonym ist und es eigentlich nur darum geht, sich selber darzustellen, sondern halt wirklich das wieder auf dieses Teilen von Bildern und mit seinen engsten Freunden und seiner Familie zu reduzieren sozusagen sich darauf zu besinnen. Und ich glaube, so ist ursprünglich auch mal Instagram gestartet, aber hat sich natürlich jetzt zu was ganz anderem weiterentwickelt. Und insofern sagen sie halt, sie sind sozusagen die Anti-Social Network, weil es halt immer dann so geschlossene Gruppen sind von Leuten, mit denen man halt das teilt, was man mit denen halt teilen möchte und es halt eben nicht für alle da draußen sichtbar ist sofort.
Es sind sie halt noch, ne? Auch da kann es sein, die entwickeln sich vielleicht irgendwann weiter. Die Runde finde ich super stattlich, muss ich sagen. Können wir vielleicht auch noch mal kurz drauf eingehen. Aber ich habe mir im Vorgespräch, also vor unserem Gespräch im Vorfeld noch mal kurz bei Google Trends den Verlauf von Be Real angeschaut. Ja. Weil das, sag mal, so ein bisschen geht's oder erinnert es daran, finde ich auch, ne? Und BeReal hat das, die sind ja, das war so ein Phönix aus der Asche, aber auch dann auch ein sehr, sehr starker Absturz, finde ich, ne?
Ist sicherlich richtig. Also beziehungsweise was die Entwicklung von BeReal angeht. Ich glaube, bei BeReal muss man halt schon nochmal ein bisschen differenzieren, was haben die eigentlich gemacht oder was machen die? Gibt's ja noch. Das geht's darum, dass man quasi zu irgendeiner zufälligen Uhrzeit am Tag quasi genau ein Bild macht und das dann hochlädt. Und das ist dann meistens irgend so ein Schnappschuss quasi in dem jeweiligen Moment. Das ist natürlich hier ein bisschen anders. Mhm. Und ich glaube, ich kann jetzt nicht, bin bei BeReal nicht investiert, ich kann jetzt nicht so viel zu BeReal selber sagen, aber ich glaube, BeReal hat eben diesen sehr schnellen Aufstieg erlebt, auch quasi über Nacht. Bei Labs muss man, glaube ich, dazu sagen, das war, ich habe es auch so mal auf LinkedIn gepostet und das war auch so gemeint auf Englisch, quasi ein Overnight-Success, der aber 2-3 Jahre lang in der Mache war. weil die halt wirklich, und das Team ist halt extrem auf das Produkt fokussiert und haben unterschiedliche Versionen von dem Produkt halt auch getestet in unterschiedlichen Märkten. Insofern, du hättest Labs auch in Deutschland oder euer Team hätte Labs auch in Deutschland ausprobieren können. Nämlich vor einem Jahr oder so war das auch in Europa verfügbar. Aber auch noch in ganz anderen, die hatten teilweise ganz andere Namen. Das hieß mal Journal zwischendurch, mit Labs gestartet, dann Journal, dann wieder Labs. Und haben halt sehr viel rumprobiert, also bewusst, mit einem sehr kleinen Team, sehr lean, wie man neudeutsch sagt. Und bis sie dann halt irgendwann das Gefühl hatten, dass sie genau den Go-to-Market gefunden haben, den sie machen wollten. Und haben sich dann halt entschieden, in dem größten und wichtigsten Markt zu launchen, in den USA eben. Das war dann genau zu der Zeit, als wir damals den Podcast gemacht haben bei der Marketplace-Conference. Und hatten dann halt auch wirklich einen Durchbruch und sind eben, ich glaube, im gesamten Jahr 2023 unter den Top 5 am meisten heruntergeladenen Apps in den USA. Und ich glaube auch davon nur eine von zwei, die überhaupt neu waren.
Ach ja. Also ich habe mir versucht, das über TikTok eben zu erschließen, weil der ist verlinkt bei Ihnen auf der Seite. Da gibt es aber leider auch nur zwei Videos. Das ist also richtig. Viel sieht man nicht. Zu Google Trends vielleicht nochmal ganz kurz. Das ist natürlich auch kein perfekter Indikator, weil wahrscheinlich ist das jetzt nichts, wonach man dann dauernd, also auch BeReal, ne, wonach man dann dauernd auf Google sucht, sondern man installiert es einmal und dann ist man danach eigentlich unabhängig von Google, ne? Das war jetzt nur so ein Indikator, ne?
Nee, absolut. Ja. Und ich meine, ist ja auch fair. Die Beobachtung, glaube ich, bei BeReal ist wahrscheinlich eine, die auch andere teilen würden, auch andere Investoren. Mhm. Und das ist sicherlich auch was sich jetzt zum Beispiel Labs natürlich genau anschaut und beobachtet und natürlich versucht, da auch Fehler sozusagen zu vermeiden. Ja, aber nochmal, ich glaube, da das sind halt auch einfach zwei unterschiedliche Produkte. Ne? Also es sind halt nicht eben genau das Gleiche in dem Sinne. Natürlich sind die beide irgendwie im weitesten Sinne Photosharing-Apps sozusagen, aber dann wiederum mit komplett anderem Go-to-Market und anderen Propositions an die Endkunden.
Mhm. BeReal 2020 gestartet, habe ich gesehen, und 90 Millionen eingesammelt. Ne? Also auch eine beachtliche Geschwindigkeit. Ja,
ist bei Labs natürlich auch anders, sind natürlich später gestartet, haben deutlich weniger eingesammelt. Jetzt die letzte Runde, haben wir jetzt noch gar nichts zu gesagt, war jetzt eine 30 Millionen Dollar Runde. Mhm. die angeführt wurde von Greylock und von DST.
Series A, ne? Ist von der Series A schon genau, relativ stattlich.
Genau. Ja, absolut. Die haben vorher schon mal, also wir haben die Pre-Seed-Runde dort angeführt als Speed Invest. Die war relativ überschaubar. Das ist eben auch, glaube ich, über 2 Jahre her. Mhm. Und dann haben die etwas später, das war, wenn ich mich richtig entsinne, auch noch, glaube ich, sogar mehr oder weniger Pre-Launch. Also da hatten sie schon einige sozusagen Testprodukte draußen, aber das war jetzt noch ohne größere Traction sozusagen auf dem Produkt und noch am Rumprobieren sozusagen, haben sie dann noch mal mehr Geld eingesammelt. Da ist dann unter anderem auch Google Ventures, also GV, reingekommen. Mhm. Und dann eben dann auf der Basis von diesem sehr starken Launch in den USA ist dann diese Runde hier mit Greylock und DST dann zustande gekommen.
Ja. Mhm. Nee, wirklich beeindruckend. Und so nach vorne raus, was sind so die Herausforderungen, was würdest du sagen?
Naja, also Monetarisierung ist auf jeden Fall ein Thema und wir hatten es ja auch eingangs angesprochen. Du hast ja selber gesagt, dann auch eben Instagram hat sich dann weiterentwickelt und wir wissen auch nicht, wie sich dann Labs weiterentwickeln wird. Ich denke jetzt fürs Erste wird der Fokus erstmal darauf liegen, dass man überhaupt ja mehr User auf die Plattform bekommt, die da auch behält, dass die engaged bleiben, man da gute Metriken hat. Das sieht auch im Übrigen sehr, sehr vielversprechend aus bis jetzt. Also wenn man das auch vergleicht oder Benchmark mit anderen Apps oder Benchmarks, die sozusagen verfügbar sind. Andreessen Horowitz hat da immer ganz gute so Retention-Benchmarks für Consumer-Apps.
Ich wollte gerade fragen, worauf guckst du da, auf welche Metriken?
Ja, genau, da gibt es eben so von Andreessen, die sind jetzt inzwischen auch schon vielleicht ein bisschen outdated, aber da gibt es so ein paar öffentliche Benchmarks sozusagen, wie die da drauf schauen, was deren Benchmarks sind. Und dann haben wir natürlich auch eigene aus eigener Erfahrung. Mhm. Also bei uns intern ist es zum Beispiel auch der Samir, unser Venture-Partner, der sehr viel Zeit eben auf so Consumer-Social und Social-Networks verwendet. Und der hat sich da ein ganz gutes Wissen, glaube ich, auch proprietäres Wissen für uns angeeignet, was wir glauben, was da gute Retention ist für solche Apps. Und das sieht sehr, sehr gut aus. Aber ich denke, da wird erstmal der Fokus drauf liegen. Und dann wird man sich aber natürlich auch in der mittel- bis langfristig Gedanken über Monetarisierung machen und was es dann für das Produkt bedeutet. Ja.
Spielt denn bei diesen Produkten jetzt nicht nur sagen wir mal, bei Labs, sondern auch bei BeReal und so weiter, spielt da AI schon eine Rolle? Weil ich frage mich halt, wir reden ja die ganze Zeit von AR, VR und Spatial jetzt und seit Neuestem ja. Und sowas, dass man eigentlich so auf Knopfdruck irgendwann auch eine Kombination hat von echten Bildern und AI-generierten Bildern?
Also natürlich ist das so ein bisschen der Anti-Trend dazu, könntest du auch sagen. Ja, so stimmt. Wie man halt sagt, Anti-Social Network, geht es ja hier um Authentizität, um seine engsten Freunde, dass man halt eben nichts faked in also dem Sinne, also nicht jetzt hin, nicht, ne? Ja. Dass ich besonders toll aussehe oder jetzt ne, in dem Sinne, weil ich mich jetzt irgendwie gegenüber der Außenwelt besonders gut darstellen will, sondern ist eigentlich genau das Gegenteil. Es ist eigentlich der Antitrend sozusagen, die Antidote auch dazu, der Gegenpol dazu, zu diesen sozusagen künstlich generierten Bildern. Mhm. Aber es gibt natürlich andere Arten dort sozusagen AI anzuwenden. Jetzt beispielsweise, was jetzt in dem Feed nach oben gespült wird, was die Leute sehen etc.
Also unter der Haube eigentlich dann eher so. Dann
genau.
Also
nicht, oder die haben ja sogar früher, als sie gestartet sind, nur so, da kann natürlich auch AI Anwendung finden, aber mehr im Sinne von, um es auf sozusagen alt zu faken. Die haben ja sogar extra einen Aufwand betrieben, dass die Bilder eben eher so aussehen, als ob sie auch aus so einer Wegwerfkamera kommen. Mhm. Und halt eben nicht so aussehen wie aus einem, weiß ich nicht, iPhone 15 Pro mit 3 Kameralinsen. Mhm. Ja.
Und AI ist halt eine sehr, sehr schöne Überleitung auch zu unserem zweiten Thema. Ne? Da tut sich, also ich glaube, wir haben mit InKit, ne? Da wollen wir jetzt drüber sprechen, genau. Haben wir, glaube ich, ein super Beispiel dafür, wo man AI wahrscheinlich sehr, sehr, sehr effizient einsetzen kann, um das Unternehmen total nach vorne zu bringen.
Ganz genau, richtig. InKit ist auch eine ganz schöne Story. Sind wir auch von Anfang an dabei, von der Seed-Runde und ist eine von den anderen Companies, wo wir jetzt halt auch eben starkes Interesse von internationalen und führenden internationalen Investoren gesehen haben, wo jetzt kürzlich eben eine Runde stattgefunden hat unter der Leitung von Kosla. Und wenn ich mich richtig erinnere, waren das so um die 37 Millionen US-Dollar, eine Series C. Da haben auch Bestandsinvestoren wie Kleiner, NEA und so weiter, inklusive auch wir selbst, wieder mitgemacht. Mhm. Firma hat sich sehr gut entwickelt. Zu was machen die nochmal? Auch da nochmal als Erinnerung, dann glaube ich, gute Brücke zu dem AI-Thema, ist eigentlich eine, ja, sie nennen es selber Self-Publishing-Plattform, auf der halt Autoren eigene Werke publizieren können und quasi testen können, wie die mit der Leserschaft funktionieren und natürlich die dann auch entsprechend ja weiter schreiben können, weiter publizieren können und das Ganze natürlich eben auch über AI dann hebeln können und selber mehr schreiben können sozusagen und leichter schreiben können und weiter schreiben können.
Ja. Ich hatte den Ali Albasas hier schon mehrfach zu Gast und das muss ich sagen, das ist immer auch schön, wenn jemand so weit schon ist in seiner Entwicklung, dann fängt er an, quasi über die harten Anfangstage anders zu sprechen, als es wahrscheinlich während der Phase noch tut. Da hat er so sehr, sehr cool erklärt, finde ich, wie er damals um Christian Vollmann rumschlawenzelt ist und versucht hat, ihn zum Investieren zu bringen. Und Seitdem hat sich das, glaube ich, sehr, sehr gut entwickelt alles, ne?
Hat sich extrem gut entwickelt, sind auch Leute aus der Medienindustrie natürlich mit an Bord. Also ich glaube auch mal Leute vom Fach sozusagen. Die haben inzwischen über 33 Millionen Nutzer und mehrere Bestseller quasi hervorgebracht. Und ich glaube, das ist auch so die Richtung, in die es da gehen wird. Das wird eigentlich wie so eine Art neues, komplett digitales und im Prinzip asset-lightes Publishing-Haus. Ja.
Und das muss ich vielleicht nochmal ein bisschen genauer erklären, weil der Ali hatte damals, ich glaube, die beiden Male, wo er hier war, hat er von dem Disney des 21. Jahrhunderts gesprochen. Da, jetzt kann man natürlich sagen, das 21. Jahrhundert ist ja noch weit, ne? Also das dauert noch ein bisschen, bis es zu Ende ist. Aber kannst du sagen, wie weit die da sind? Weil er hatte so die Referenzierung auf Harry Potter zum Beispiel, hat er gesagt, seine Erwartung wäre, irgendwann kommt der nächste Harry Potter von Inkit. Und das finde ich dann schon, das ist schon eine große Aussage, ne?
Ja, klar. Also ich glaube, was jetzt natürlich möglich ist, du könntest natürlich auch den nächsten Harry Potter komplett von AI schreiben lassen. Mhm. Ja? Also das ist sicherlich möglich. Ich glaube, der Punkt ist auch so ein bisschen der Mix aus quasi AI und menschlichem Input ist wahrscheinlich dann, was dann auch vielleicht eine gewisse Magie sozusagen erzeugt. Und du brauchst eben keine großen Publishing-Häuser für den Vertrieb mehr. Ja? Und ich glaube, darauf zielt wahrscheinlich eher seine Aussage ab, dass er halt sagt, dass du das eben über Self-Publishing inzwischen lösen kannst. Und wenn sie halt schon die Distribution haben, weil halt viele von den Lesern bei ihnen sind, beziehungsweise auf ihrer eigenen App, die heißt Galatea, dann haben sie ja quasi die Distributionskanäle und brauchen sozusagen die großen Publisher nicht mehr, um das unters Volk zu bringen.
Ja, ich habe mich halt gefragt, ob dann AI in dem Fall nicht Fluch und Segen zugleich ist für Inkit, weil die Frage ist ja hinter, du sagst jetzt gerade Distribution, ist das dann hinterher irgendwann der Kern, dass dann quasi dass der Publishing-Teil eigentlich früher oder später bei allen großen Unternehmen, wir haben ja jetzt hier auch, ich glaube Sora hieß das von OpenAI, das Videotool, also das wird ja schon ganz, die Luft wird ganz schön dünn, glaube ich, für die Kreativwirtschaft, ne? Und da
yes
hängt
and
ja,
no. Oder? Das ist interessant, weil wir haben da auch, ich kann diese Sicht total verstehen und die auch zum gewissen Grad teilen. Auf der anderen Seite, wenn man sieht, was dann zum Beispiel passiert ist bei OpenAI und mit den Verlagshäusern und wie sehr die dann zum Beispiel auf die Einhaltung ihrer Lizenzrechte pochen. Und ich glaube, wir hatten in einem der vorherigen Podcasts zu dem Thema auch gesprochen, als wir über Kittel gesprochen hatten, zusammen mit Magnus, ging es, glaube ich, auch darum. Und dass man quasi, dass zum Beispiel dann AI im Prinzip schon Bilder oder auch Filme erzeugt, die quasi den Originalen ähneln, ohne dass der Prompt quasi das Original wirklich erwähnt hätte. Also quasi, wenn man Star Wars umschreibt, ohne Star Wars zu sagen, dann kommt da sozusagen Star Wars raus, obwohl sich vielleicht jemand, der Star Wars nie gesehen hat, was komplett anderes erzeugt hätte, ja, und gemalt hätte. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Problematik und das finde ich eigentlich auch ganz spannend als Investmenthypothese, ein bisschen so in diese Richtung zu denken. Wie kann man Kreativen dann vielleicht auch wiederum die Tools und die Möglichkeiten geben, ihre sozusagen IP und ihr selber zu monetarisieren und auch die Einhaltung davon sozusagen zu gewährleisten, ja.
Also diese Debatte um IP, ich glaube, das wird in der Zukunft noch super spannend, weil in der heutigen Zeit, jetzt durch AI und sowas, wird es, glaube ich, unglaublich schwierig, etwas für sich zu proklamieren, wo du sagst, das ist wirklich, also das war in der Vergangenheit, glaube ich, schon schwierig, ne, zu belegen, ich bin der Autor oder der Urheber dieses Songs, weil die Melodie gab es vielleicht auch schon mal bei irgendeinem frei verfügbaren Werk oder wie auch immer, ne, irgendeine Referenzierung, aber in der Zukunft mit AI wird es ja, glaube ich, noch komplizierter, ne?
Also wir haben da, ehrlicherweise ist es noch nicht publik, aber wir haben da sowohl Richtung Musik als auch eben Publishing-Bereich, als auch Richtung eben Kreative, haben wir einige Investments in der Pipeline, was genau in diese Richtung geht.
Ja, nee, super spannend. Aber ich glaube, es kam ja gerade Google, Gemini war das, glaube ich, die dann auch einen gesamten Film erkannt haben, ne? Die den ganzen Film erkannt haben, das war auch nochmal interessant, ne? Die dann also quasi Stellen aus einem Film genau finden konnten. Und letztendlich, wenn du eine AI irgendwann fütterst mit allen Filmen der Welt, es gibt ja sowieso nur 7 Geschichten, gibt ja so Theorien, ne? Dass also hinterher, also so richtig kreativ kann man eh nicht sein. Aber ich glaube, dann wird Kreativität irgendwann verblassen. Dann wird das nicht mehr die Dominanz ist oder die Hoheit des Menschen sein. Das können durch Maschinen genauso. Ja.
Ja, das ist sicherlich richtig, wobei es am Ende natürlich immer noch auf dem basiert, mit wem die sozusagen gefüttert werden. Ne? Mhm. Das ist eigentlich das Interessante. Die wirklich und in die Richtung wiederum, das ist dann auch nochmal ein anderes Thema. Mhm. Haben wir auch ein Investment getätigt oder denken halt in die Richtung, wie kann man halt wirklich Neues erschaffen am Ende des Tages.
Oh,
was nicht
spannend.
Nur einfach auf irgendeine Art und Weise eine Kopie ist von etwas, was schon da gewesen ist.
Also jetzt hast du mich aber total abgeholt, Matthias. Da müssen wir unbedingt nochmal drüber sprechen.
Ja, wollen wir das probieren? Ja? Gerne in der Zukunft, ja.
Etwas, was noch nicht da ist. Also das finde ich.
Ja, genau. Sozusagen eben keine reine nur Inspiration von etwas, was vorher schon da gewesen ist, sondern das, ich sage mal, der Oberbegriff davon ist eigentlich Reinforcement Learning und quasi wirklich dann echtes Neues zu erschaffen, was eben nicht darauf basiert, auf etwas basiert, was echte Innovation in dem Sinne, ja, was vorher nicht schon da war.
Wow, also klingt super spannend. Dann jetzt trotzdem noch ganz kurz abschließend zu Inkit. Wenn du sagst, die haben sich gut entwickelt, was sind denn da die Metriken? Du hast ja gerade eben von Andreessen Horowitz gesprochen und sowas. Worauf würde man hier gucken?
Na, da schaut man sicherlich auch auf die Anzahl der Leser und der Retention und wie viel dort gepublished wurde.
Jetzt auf dieser Galatea-Plattform?
Auf der Galatea-Plattform, wie die dann ankommen, wie viel die Leute dafür bezahlen. Mhm. Also natürlich Umsätze, ganz klar. Ich meine, die Firma ist ja schon Series C entsprechend. Die wird natürlich an in Anführungszeichen normalen finanziellen Metriken gemessen, so wie andere Companies auch, die jetzt vielleicht, weiß ich nicht, im B2B-Bereich unterwegs sind oder so. Ja, also ich glaube nicht, dass sich das da dann ab einer bestimmten Phase noch so stark irgendwie unterscheidet oder dass da Leute oder Investoren alleine auf irgendwie non-financial Metrics setzen sozusagen.
Und dass
also,
die Runde
auch den guten Metriken und Benchmarks sozusagen standhalten.
Mhm. Nee, was ich fragen wollte, und dass die Runde jetzt kleiner ist als die Runde davor, ist das dem Markt geschuldet oder brauchen die nicht mehr Geld oder wie kommt sowas?
Na, ich glaube, es ist ein bisschen opportunistisch. Ja, also ich glaube auch so ein Investor wie Kossler, das ist schon Königsdisziplin. Mhm. Und wenn man die an Bord haben kann sozusagen und da gibt es eine Möglichkeit, dann nimmt man die sozusagen mit rein und das ist dann bisschen opportunistisch zu sehen, ja.
Dieser Vinod Kostler, der hat, glaube ich, war das kleiner Perkins oder sowas, wo der herkommt? Ich weiß gar nicht mehr genau. Also irgendwie, der hat einen sehr prominenten
Background. Jetzt hast du mich
erwischt, ja. Ja, ist nicht so schlimm. Also, aber der taucht immer wieder mal auf, weil du sagst, Königsdisziplin, der kennt sich aus, ne?
Ja.
Gut, aber dann gehen wir zum nächsten Thema. Das ist jetzt so ein bisschen, wir hatten ja vorhin schon gesagt, Nostalgie, das ist wahrscheinlich für dich so richtig Nostalgie, ne?
Richtig, ganz genau. Und jetzt machen wir ein bisschen Schwenk. Jetzt gehen wir Richtung M&A, also eher Richtung Thema auf eine Weise Exits, wobei die Firma hat schon mehrere Exits in dem Sinne hinter sich gehabt. Wir reden von der Akquisition von Trendsales an Vinted. Trendsales wird vielleicht in Deutschland nicht jedem unbedingt ein Begriff sein. Vinted kennen wahrscheinlich alle. Vinted ist ein großer C2C-Marktplatz für Secondhand-Fashion. In Deutschland auch bekannt als Kleiderkreisel, die sie ursprünglich mal aufgekauft haben. Die Firma kommt eigentlich aus Litauen. Und die haben jetzt eben auch Trendsales gekauft. Das war der größte C2C-Marktplatz für Secondhand-Fashion aus Dänemark. Ich selber habe eine gewisse Vergangenheit mit der Firma. Ich habe vor 10 Jahren für Naspers gearbeitet, ein großes südafrikanisches Unternehmen, die viele Marktplätze und Consumer-Plattformen auf der Welt aufgekauft haben und operieren. Und denen hat damals unter anderem auch Ricardo in der Schweiz gehört. Und mit Ricardo haben wir damals Trendsales gekauft, interessanterweise von den Gründern und einigen frühen Investoren, die da drin waren. Und wiederum ein paar Jahre später, das Ganze war in 2011, 2012 oder so, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann, ich glaube, in 2014 hat Ricardo wiederum, zu der Zeit war ich dann schon weg, aber hat Ricardo das Ganze dann an Tamedia, ein anderes Schweizer Medienunternehmen, verkauft. Und dann wiederum hat Tamedia das, ich glaube, in 2,5 Jahre später oder sogar noch später, 2018 vielleicht, an das Managementteam verkauft wiederum. Und jetzt hat das Management-Team das Ganze, was, glaube ich, da schließt sich dann so ein bisschen der Kreis, für mich zumindest, das Ganze an Vinted verkauft. Ja, also es hat eine recht bewegte Geschichte und auf den Besitzer gewechselt.
Finde ich interessant, dass so eine Marke dann trotzdem überlebt, ne?
Ja, klar. Und ich meine, also es war schon ein sehr hoch profitables Unternehmen zu der Zeit, zumindest als wir das damals gekauft haben und ich da einen Einblick hatte. Ich weiß dann nicht genau, wie sich das dann über die Jahre natürlich entwickelt hat. Mit den unterschiedlichen Eigentümern und das ist sicherlich auch nicht einfach, als sozusagen Unternehmen dann unterschiedliche Eigentümer, die vielleicht auch nicht in dem Heimatmarkt direkt aktiv sind, zu haben und dann in so einer größeren Gruppe vielleicht auch die Aufmerksamkeit sozusagen zu bekommen, die man haben sollte. Dazwischendurch sind ehrlicherweise auch noch ein paar Sachen passiert, die nicht so schön waren. Ich glaube, einer der CFOs, die da nachträglich geheiert wurden und reinkamen, hat die Nummern da gezinkt oder die Zahlen da gezinkt und der wurde auch rechtskräftig verurteilt dafür. Aber das hat die Firma alles überlebt. Also die muss nach wie vor finanziell stark genug gewesen sein und war damals schon ja höchst profitabel. Interessanterweise auch sehr stark durch ihr eigenes Payment-System, was sie in Dänemark etabliert haben, extra nur für ihre Plattform. Was ich auch ganz interessant fand, das kann ich glaube ich sagen, das wird man wahrscheinlich auch nicht denken, was ist sozusagen die am meisten gehandelste Marke, ja, also Kleidermarke, die auf der Plattform, was würdest du denken?
Ich überlege gerade, also es war ja schon fast so eine Brücke, ich muss ja irgendwas Mainstreamiges sagen, aber wenn du so fragst, ist wahrscheinlich was Exotisches, ja.
Nee, also du liegst mit deiner ersten Vermutung schon richtig, weil ich fand es eigentlich interessant aus einer Marktplatzperspektive, kann ich gleich mehr dazu sagen. Also es ist damals H&M gewesen, in der Tat.
Ja, okay, krass.
Und ich halte halt H&M eigentlich für eine eher offen gesprochen billige und niedrigere Qualität, aber anscheinend immer noch gut genug, dass Leute das dann wieder verkaufen.
Das müssen wir jetzt rauspiepsen gleich, Matthias. Das kann, sonst wird die Folge hier gestrichen von irgendwelchen Netzwerken.
Okay. Nee, Quatsch. Kriegt ihr keine Werbung von H&M mehr?
Ja, das auch nicht. Ja. Nee, oder also verstehe ich.
Will niemand zu nahe treten, aber das ist ja eher Fast Fashion. Ja, genau. Ja, das sind ja eher günstige Produkte, ja, die vielleicht dann eben in der Qualität auch entsprechend sind, aber anscheinend immerhin noch gut genug, um das Secondhand weiterzuverkaufen. Ja. Das fand ich persönlich ganz interessant. Gibt es wahrscheinlich auch viel Supply natürlich Angebot aus einer Marktplatzperspektive, das wurde dann in der Tat auch am meisten gehandelt.
Ich habe auch in Erinnerung, vielleicht hängt es damit zusammen, dass H&M sehr, sehr spät gestartet ist im Online-Bereich. Ne? Vielleicht war das auch eine Opportunität am Anfang, dass man sich da das sogar als Kanal dann aufgebaut hat.
Ja, ne? Das ist ein interessanter Aspekt. Ja. Das kann durchaus sein, vor allen Dingen eben vor 10 Jahren oder über 10 Jahren, als ich da involviert war. Mhm. Das hat sich über die Zeit dann sicherlich auch geändert. Ja, aber ich glaube, es macht jetzt Sinn. Vinted war ja ohnehin sehr aktiv. Die haben ja einige kleinere Plattformen, die haben auch United Wardrobe, was ein ähnliches Konzept ist, in den Niederlanden gekauft, eben initial auch Kleiderkreisel in Deutschland, dann eben Trendsales und ich glaube auch noch einige andere Unternehmen, also die waren auch schon recht aktiv oder sind nach wie vor recht aktiv auf der M&A-Seite. Ich kann mir auch vorstellen, die sind ja schon eine Weile unterwegs, haben auch einiges an VC-Funding eingesammelt, dass es da auch mal so Richtung IPO irgendwann geht oder zumindest Richtung Exit. Also da würde ich auf jeden Fall ein Auge drauf werfen und da das weiter im Auge behalten.
Ja, ich habe gesehen, 560 Millionen haben die eingesammelt, ne? Für Litauen.
Lightspeed ist da zuletzt rein. Ja. Ich glaube so um die 2 Milliarden kolportierte Bewertung oder so. Wow. Und ist, glaube ich, auch einer der größeren Erfolge, zumindest soweit ich das als Außenstehender sagen kann, bis jetzt in Europa. Also von daher glaube ich schon eher einer der Kandidaten, die da eben in Richtung IPO bzw. Exit gehen.
Und dann höre ich aber raus, also vielleicht das noch abschließend, Vinted und Trendsales, das passt dann irgendwie ganz gut zusammen.
Aus meiner Sicht macht das super viel Sinn, auch so aus geografischer Expansion. Vinted, glaube ich, in den letzten Monaten auch verstärkt in Skandinavien expandiert und vor dem Hintergrund kann man dann direkt sich die Marktführerschaft in Dänemark kaufen. Ja.
Super. Cool, Matthias, dann würde ich sagen, wir sind durch, ne? Für den Moment.
Ja.
Kannst du zum Schluss vielleicht nochmal, heute bist du alleine, kannst du nochmal sagen, wer sich bei dir melden darf?
Ja, sehr gerne. Wir investieren Pre-Seed und Seed überall in Europa und auch in Emerging Markets. Speziell fokussiere mich auch, wie man an der Themenwahl sehen kann, stark auf Online-Marktplätze und Plattformen. Da kann sich jeder Gründer oder der überlegt, eine Firma in dem Bereich zu gründen,
oder
bei
auch
uns
die,
melden.
Ne? Ja.
Oder die, natürlich, absolut, können sich alle bei uns melden und freuen uns da immer über neue Gesprächspartner.
Super, Matthias. Dann hat es großen Spaß gemacht. Ganz lieben Dank und beim nächsten Mal sind wir wahrscheinlich wieder zu dritt dann, ne?
Ja, ganz genau. Ja.
Cool.
Mir auch.
Freue mich auf die News von Shitflix dann, ne? Genau.
Ja, genau.
Also, bis dann. Ciao.
Tschüss.
Investments und Exits.
Das war das Gespräch mit
Matthias Ockenfels
in der aktuellen Folge Investments und Exits.
Wir brauchen dein Feedback. Unsere Mission ist es, das relevanteste Medium in der deutschsprachigen Startup-Szene zu werden. Wir stehen mit unserem Namen dafür ein, dass unsere Inhalte und Produkte deinen Ansprüchen gerecht werden. Daher schreib uns gerne deine Anmerkungen, Hinweise und Kritik an info@startup-insider.com. Oder hinterlasse einen Kommentar auf unseren Social-Media-Kanälen. Aufgepasst! Bei uns gibt es jeden Tag alle relevanten Nachrichten und Updates aus der europäischen Startup-Szene. Wir versuchen in breiter Masse die spannendsten Akteure der Startup-Szene zu interviewen, damit du zu deinem Thema alle wichtigen Informationen findest. Damit du nichts verpasst, abonniere uns ganz einfach kostenlos auf deiner Streaming-Plattform. Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.